Hi Niki, hi Sebastian.
Hallo lieber Michael.
Ich habe da mal eine lebensentscheidende Frage an euch. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay?
Ja, her damit.
Ja, ich weiß nicht, ob ich sie wissen will.
Mach dir nichts draus, die meisten Menschen sind verunsichert, wenn ich das sage.
Ich frage mich nur, warum.
Ich frage mich auch, irgendwas könnte es an dem Wort lebensentscheidend liegen, vielleicht. Aber möglich. Hier kommt sie und ihr könnt kein Geld gewinnen, aber vielleicht gewinnt ihr neue Erfahrungen über euch selbst. Wenn ihr im Star Wars-Universum wärt und ihr müsstet eine Crew zusammenstellen und ihr dürftet zwei Mitglieder bestimmen, aber ihr dürftet nehmen, wen ihr wollt, sowohl Jedi als auch Sith als auch Droide, als auch Wüstenläufer. Wen nehmt ihr in eure Crew mit auf?
Han Solo und Chewbacca.
Oh.
Okay.
Oh.
Weil das ist schon die perfekte Crew. Was will man da noch irgendwie dazu nehmen? Na, ich hätte jetzt natürlich sagen können, The Mandalorian zum Beispiel und was weiß ich was. Aber nee, Han Solo und Chewbacca sind schon perfekt. Das perfekte Team. Ich weiß nicht, ob ich da der Störfaktor wäre, wenn ich mich in dieses Team einmische, aber ich würde die beiden einfach machen lassen. Die machen das und fertig.
Aber bei Han Solo und Chewbacca hätte ich echt Panik, dass ich so das dritte Rad am Wagen wäre. So, die beiden sind ja so Best Friends und dann kommst du.
Ja, das stimmt. Aber wenn die Mission erfüllt werden muss, dann machen die beiden das.
Ja, das stimmt.
Niki, lass hören. Was überzeugt mich mit deinem Traumteam?
Ey, mein Traumteam ist ganz, ganz crazy. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, aber ich glaube, ich würde Thrawn und Vader nehmen, actually.
Thrawn. Hilf uns auf die Sprünge. Ich glaube Sith, oder?
Nein, Großadmiral Thrawn ist ein Chiss, dieser Blauhäutige mit den stechenden roten Augen, den wir erstmals in der Live-Action-Serie Ahsoka in Live-Action gesehen haben, aber auch in Star Wars Rebels in der dritten Staffel als Animationscharakter. Ursprünglich ist der Charakter Thrawn aber viel, viel älter. Er geht zurück auf die Legends-Trilogie von Timothy Zahn von, weiß ich nicht wann, also ganz, ganz weit weg.
Er wird wahrscheinlich ungefähr schon eine Ahnung haben, worum es heute geht und wen wir uns eingeladen haben. Vader und Thrawn, okay. Warum?
Weil ich bin ein Riesenfan von Vader. Also ich konnte Vader einfach halt nicht nehmen. Er ist ein guter Kämpfer. Ich glaube, wenn er dich mag und wenn du so in seinem Team bist, wird er dich trotzdem verraten. Aber vielleicht kriege ich einen schmerzlosen Tod. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf. Und Thrawn tatsächlich, weil er halt so cool ist. Wenn man die Bücher gelesen hat, er geht so toll mit seinen Mitmenschen um, wenn du halt auf seiner Seite bist. Und er ist ein strategisches und taktisches Genie und auch noch wirklich ein relativ guter Kämpfer dafür, dass er kein Machtnutzer ist. Deswegen, ich glaube, mit dem Baden geht das ganz gut. Und das Wichtigste, wenn du Vader im Team hast, brauchst du jemanden, mit dem sich Vader verträgt. Und die Thrawn und Vader, würde ich sagen, matchen ganz gut.
Okay. Also ich bin das dritte Rad am Wagen und du wirst wahrscheinlich die Mission nicht überleben.
Ja, genau.
Was ist denn dein Team, Michael?
Ja, genau, weil mein Team müsste jetzt auch noch, dass ich lebend aus meinem Team herauskomme. Aber ich glaube, ich hätte gerne den jungen Anakin, also den 10-Jährigen, und Grievous. Grievous, weil er mega cool ist und ich möchte einfach, dass er mehr Screentime hat mit seinen vier Armen und dann werden wir sowieso alles schnetzeln. Und den jungen Anakin, da hast du halt quasi einfach den Chosen One-Vorteil, weil dem Jungen passiert halt einfach gar nichts, ne? Und dem gelingt halt auch alles. Das ist mein Goldjunge, den habe ich einfach so dabei. Und ich würde sagen, damit gewinne ich. Ich hab Anakin dabei und Grievous sieht sehr cool aus. Und ja.
Ist aber schon eine wilde Kombi. So Grievous, der so 2 Meter groß ist, daneben so der kleine Anakin. Also fühle ich.
Ja, aber überleg mal, wenn wir durch die Grenzkontrollen durch müssen, dann können wir Grievous wieder zusammenbauen in den Koffer und dann können wir einfach so durchgehen. Das ist, glaube ich, der Vorteil bei Grievous.
Stimmt. Ja, doch, sehe ich irgendwie. Ich finde die Kombi trotzdem fantastisch. Also,
ich finde sie auch fantastisch. Oh, ja. Danke dir. Und vor allem, es ist die Prequel-Trilogie, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Immer, das ist eine spannende Frage.
Ich finde, Michael hat verloren. Aber okay.
Allein wegen der letzten Aussage jetzt.
Ja. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht.
Ach du Heilige.
Bei Kind Anakin dachte ich mir schon so, eieiei, weiß ich nicht.
Ihr Originaltrilogie Innenmenschen. Furchtbar. Aber Leute, wir haben euch jetzt sehr, sehr viele Hinweise gegeben, worum es heute geht. Und ich spoilere euch einfach, ich lasse euch dran teilhaben, wenn ihr jetzt rumgerätselt habt. Wir reden heute über Star Wars. Wir reden heute zu dritt über Star Wars. Und warum reden wir zu dritt über Star Wars? Weil wir eine fantastische Gästin dabei haben, nämlich die liebe Niki vom YouTube-Kanal Vader's Faust. Eine ganz, ganz große Star Wars-Expertin. Sehr, sehr cool, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf die nächsten Minuten, Stunden, weiß ich nicht, mit euch.
Tage, Wochen, Jahre, Lichtjahre.
Lichtjahre, glaube ich, geht sich in meinem Zeitplan nicht aus, aber Wochen kriegen wir hin.
Ja, sehr cool. Wir hatten uns überlegt, da wir gar nicht so ein mega konkretes Thema haben und Star Wars so riesig ist, wollen wir uns gar nicht auf ein Thema beschränken. Wir hatten dich gefragt, ob du uns ein Game mitbringen kannst. Du kannst bestimmt auch mit uns mal auf den aktuellen Stand bringen, was man gerade serientechnisch gucken muss. Aber lass uns gerne, weil das ein Gaming-Podcast ist, bei dem es auch um Kaffee und Kuchen geht, aber lass uns dran teilhaben. Du warst riesengroßer Fan des Star Wars MMO Old Republic von BioWare.
Tatsächlich bin ich es noch immer.
Immer noch?
Ja, ich spiele das tatsächlich aktiv, ohne jetzt hier Eigenwerbung zu machen, immer noch auf meinem Twitch-Kanal. Dreimal die Woche. Also ich bin immer noch ein sehr, sehr großer Fan und würde mir wünschen, das Ganze etwas aktueller aufbereitet irgendwann zu bekommen. Aber ja, es ist ein sehr, 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 sehr cooles Game. Und ich spiele es, seit ich 12 bin. Da ich jetzt 20 bin, sind das 8 Jahre.
Immer noch den gleichen Charakter?
Nein, oh mein Gott, nein, das wäre langweilig gewesen. Vor allem, weil ich mit dem schlimmsten Charakter angefangen habe, also mit der schlimmsten Story, mit der schlimmsten Klasse. Ey, das war so langweilig. Alles, was ich bis jetzt dann nachgespielt habe, war viel, viel besser.
Da steckt
du musst mal, du musst mir mal so ein bisschen, oder uns, glaube ich, Michael, glaube ich, steckt da auch nicht drin, so die Grundzüge von dem Spiel erklären. Weil ich habe mir das ab und zu mal angeguckt, weil ich durchaus auch Interesse hätte, aber ich habe es tatsächlich nie angefangen. Wie funktioniert denn das mit den verschiedenen Storysträngen oder Charakteren, die du ja schon angedeutet hast? Wählt man da ähnlich wie bei World of Warcraft oder so erstmal irgendwie eine Fraktion, so die Jedis und die Sith, und hat man immer machtbegabte Charaktere oder kann man auch so einen kleinen Schmuggler spielen oder wie funktioniert denn das alles eigentlich, wenn man da anfängt?
Also wenn man anfängt, ist es so, dass du zuerst deine Fraktion wählen musst, sage ich jetzt mal. Also du kannst entweder dem alten Sith-Imperium angehören oder der Galaktischen Republik. Und innerhalb dieser Fraktionen gibt es dann die verschiedenen Story-Stränge. Es gibt zum Beispiel natürlich Jedi und Sith. Dann gibt es aber bei den Sith nochmal zwei unterschiedliche Stories. Einmal den Sith-Inquisitor, das ist eher der mit den Blitzen dann. Und dann noch den Sith-Marodeur, Sith-Krieger in der Richtung. Das ist dann eher jemand, der wirklich rangeht und sehr aggressiv ist. Und dann hast du bei den Jedi einen Jedi-Botschafter und einen Jedi-Ritter. Der Botschafter ist eher der Diplomat und der Ritter ist eher so der, der auf Attack geht. Dann hast du natürlich aber auch Charaktere, die kein Lichtschwert haben. Wir haben auf der hellen Seite den Schmuggler, auf der dunklen Seite den Kopfgeldjäger. Je nachdem, da gibt es auch jeweils zwei Klassen, kannst du dann deine Waffen choosen. Aber die Storys sind jetzt mal Schmuggler, Kopfgeldjäger. Und dann gibt es noch Soldat für die Republik und imperialer Agent für das Imperium. Also insgesamt hast du tatsächlich zwei Klassen, also zwei Storystränge mit Lichtschwertcharakteren auf beiden Seiten und zwei Storys mit Nicht-Lichtschwertcharakteren.
Ah ja, das klingt cool.
Das klingt echt
und welche,
cool.
Welche Charaktere hast du da gespielt?
Also ich habe als erstes gespielt die Jedi-Botschafterin. Das war das, was ich ganz, ganz furchtbar fand. Also fangt nicht damit an, sonst seid ihr echt deprimiert. Dann habe ich
Ist man da die ganze Zeit auf diplomatischer Mission und hat nur so Textbäume, durch die man sie durchklickt?
Ja, also ich weiß nicht. Es hat mich überhaupt nicht, wenn ich jetzt das vergleiche, es hat die Spannung einfach gefehlt. Es war schon, du reist vom Planet zu Planet, da erzählen dir die halt alle irgendwas. Aber es war nie so, dass ich mir denke, okay, wow, das interessiert mich auch wirklich, was die mir erzählen. Es war in der Story irgendwie gar nicht.
Also tatsächlich sehr storylastig, aber nicht sehr gut quasi so.
Genau, aber das ist generell eine Sache, die sich an SWTOR auszeichnet, dass es halt total storylastig ist, wenn du dich wirklich drauf einlässt. Und das Schöne ist halt, dass die Storys untereinander, wenn du das wirklich kannst und dich da gut auskennst, so gut bin ich auch nicht, aber man kann Ähnlichkeiten in den Stories beziehungsweise Connection finden. Das heißt, Leute, die in der Jedi-Ritter-Story auftreten, hörst du dann als Sith oder so irgendwie mal gehört, gesagt, ja, das ist ein Feind von denen. Also das connectet sich, weil alle Stories, tatsächlich alle 8 Geschichten spielen gleichzeitig. Sprich, wenn du eine Story von dem spielst, läuft irgendwo eine andere Story, die du schon mal gespielt hast. Deswegen sind die Charaktere und die Leute, die man trifft, halt ähnlich. Aber du hast nie in einer Story die gleiche Person, die du schon mal getroffen hast, wenn ihr wisst, was ich meine.
Was mich da interessiert, bei WoW stellt man irgendwie verblüffenderweise fest, irgendwie spielen alle die Horde und die Allianz wird, glaube ich, nur noch von NPCs bevölkert. Keine Ahnung, wer noch die Allianz spielt. Ist das ähnlich bei dem Star Wars MMO, dass irgendwie alle nur Sith sind und keiner ist Jedi?
Also es ist schon überwiegend, dass ganz, ganz viele Leute Sith sind. Tatsächlich. kann ich aber gar nicht nachvollziehen, weil, um nochmal kurz auf Sebastians Frage zurückzukommen, die Jedi-Ritter-Story, die ich gespielt habe, das ist eine der besten Stories, die ich je gespielt habe. Also das ist auch eine helle Story, aber die ist so, so cool gemacht. Deswegen, also alle, die das jetzt vielleicht hören sollten und selber Star Wars The Republic spielen und immer noch Sith-Fetischisten sind, bitte spielt diese Story, sie ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
Aber nicht die Botschafterin oder Botschafter, okay.
Mhm. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
Für mich hört sich ja Kopfgeldjäger am coolsten an. Das wäre, glaube ich, so, wenn ich anfangen würde, wäre das wahrscheinlich meine Klasse.
Ja, ist auch definitiv voll cool. Habe ich auch fast durchgespielt. Ich muss sagen, in meinen 8 Jahren habe ich immer mal Stories angefangen und dann irgendwann beschlossen, doch keinen Bock mehr zu haben auf das Spiel. Dann einen Monat Pause gemacht und dann natürlich komplett vergessen, was in der Story ging, die ich angefangen habe. Das war bei Kopfgeldjäger leider so, da war ich so fast am Ende. Aber ist wirklich sehr, sehr cool. Also war sehr spannend, war sehr cool. Du hast ein mega cooles Raumschiff, du hast coole Gefährten, die du bekommst. Also ist auf jeden Fall eine gute Story zum Starten.
Das ist ja wahrscheinlich auch so ganz viel Fanservice, oder? Ich kann mir vorstellen, dass man dann auf allen möglichen Planeten landen kann, die jemals in der Star Wars-Reihe vorkamen, beziehungsweise auch nur erwähnt wurden, damit man so richtig cool, ne, über die Dünen von Tatooine wandern kann und so weiter und so fort.
Ja, also du kannst wirklich die Galaxie weit und breit bereisen. Das ist auch recht cool. Das Schade, oder das, was halt schade dran ist, ist, dass das Spiel halt doch sehr alt ist, dementsprechend die Grafik und die Aufbearbeitung halt den damaligen Standards entsprechend ist. Und ich würde mir das halt wünschen in einem heutigen Grafikstandard, weil das halt wirklich, wirklich ein schönes Open-World-Feeling ist, was du hast in dem Spiel.
Hast du einen Lieblingsplaneten?
Actually Alderaan. Ich weiß. Aha. Wir wissen alle, was mit Alderaan passiert. Aber finde ich total schön. Und dann noch Osom, glaube ich, heißt der. Das ist ein Planet, der aber nur im Star Wars Legends glaube ich, den es nur im Star Wars Legends gibt.
Aber weil du gerade gesagt hast, wir wissen alle, was mit Alderaan passiert. Old Republic, also dem Namen nach würde ich vermuten, spielt schon zur Knights of the Old Republic Zeit. Also so, ich weiß es jetzt gar nicht, ein paar Jahrhunderte oder vielleicht sogar ein Jahrtausend vor der Originaltrilogie, oder? So ungefähr.
Also Star Wars Knights of the... Ich bin mit Zahlen total schlecht, aber ich hoffe, mein Mod hört das nicht, weil der peinigt mich immer, wenn ich das verwechsle. Aber Star Wars Knights of the Old Republic spielt tatsächlich 4000 Jahre vor der Prequel-Trilogie. Und Star Swotor spielt nochmal 1000 Jahre danach. Also wir haben quasi am weitesten weg KOTOR 4000 Jahre und 1000 Jahre weiter vor spielt dann Swotor, soweit ich weiß.
Okay, dann hast du ja noch 3000 Jahre auf Alderaan Zeit.
Genau.
Mega spannend. MMOs, ich meine, gut, du steckst jetzt seit wie vielen Jahren drin? Seit 8 Jahren, meintest du?
Ja, aber mit Unterbrechung von teilweise 2-3 Jahren. Also es ist wirklich so, dass ich sage, aktiv gespielt habe ich vielleicht von diesen 8 Jahren wirklich 4. Also es ist, weil ich immer aufgehört habe, weitergemacht habe, aber ja. Also man kriegt schon einiges mit.
Aber wie sieht das updates-technisch aus? Bis zu welchem Jahr gab es die noch? Oder passiert überhaupt noch was in dem Spiel?
Es gibt Updates, tatsächlich werden auch Erweiterungen noch immer released, also es wird da noch dran gearbeitet, aber halt sehr, sehr wenig. Also es war deutlich mehr geplant, aber durch diesen ganzen Wechsel mit Disney und dadurch, dass BioWare und die ganzen Leute da keine Kapazitäten mehr für abstellen wollen, nicht mehr so viele, weil das Spiel halt auch schon sehr alt ist und ja, die Spielerzahlen sehr, sehr schrumpfen aktuell, nicht mehr so viel. Aber es gibt tatsächlich neue Erweiterungen, die auch kommen und es werden immer, glaube ich, monatlich oder alle 2 Monate kommt nochmal so ein Patch-Update, um nochmal die Sachen zu versuchen, auf den Standard von heute zu bringen, sage ich mal.
Auch wenn das eine ultra gemeine Frage ist, aber ich stelle sie mal sehr, sehr gerne bei Interviews, wenn ich mich vor allem mit Gaming-Communities beschäftige. Was war für dich so dein allerbester Moment in Old Republic, also dein Star-Wars-Moment überhaupt?
Das ist total schwierig, die Frage. Die ist wirklich voll schwierig.
Wenn du 10.000 Momente hast, dann nimm einfach irgendeinen daraus, irgendeinen zufälligen.
Tatsächlich habe ich The Old Republic angefangen wegen Freunden von damals. Und ich habe immer sehr, sehr oft mit denen gespielt und die haben mir alles gezeigt und mir alles erklärt. Und da hat man immer sich getroffen auf dem Planeten. Und dann habe ich mir irgendwann eine Wohnung gekauft. Und ich glaube, es war bald so aus The Old Republic-Moment, wie ich einfach auf den Balkon vor Coruscant gegangen bin und mir die Stadt angeschaut habe und mir gedacht habe, boah, voll schön. Das war so ein richtig schöner Moment. Und mittlerweile ist dieses Apartment einfach zugemüllt mit Pflanzen, mit richtigen Pflanzen.
Sehr, sehr cool.
Das Spiel ist ja basically, ich schaue mir auch gerade Videos davon an, im Grunde, wie man sich so ein MMO vorstellt. Third Person und so ein Echtzeit-Kampfsystem, entweder Nahkampf oder Fernkampf. Gibt es eigentlich auch Weltraumschlachten?
Ja, gibt es, aber nur nicht in der Story, sondern nur im PvP.
Ah, okay. Wie ist denn das im PvP? Hat da so ein Kopfgeldjäger überhaupt irgendeine Chance gegen einen Jedi?
Das Ding ist, ich muss zu meiner Schande gestehen, so Raumschlachten haben mich nie interessiert, aber ich weiß von einem damaligen Kollegen, der das gespielt hat, dass du dir wohl Updates kaufen kannst für dein Schiff. Also dein Schiff wird dann quasi wie ein playable Character und du kannst dem halt Updates und Statusverbesserungen geben mit Upgrades. Und so wird es dann quasi ausgemacht, wer gewinnt. Also wer quasi einfach das stärkste Schiff hat.
Aha, also wer sich das stärkste Schiff gekauft hat, quasi.
Okay.
Ja, also aufgebessert hat, weil jeder hat ja dasselbe Schiff, wenn du in einer Story bist, hat jede Story dasselbe Schiff, nur du kannst es aufbessern. Aber wenn irgendjemand in den Kommentaren was Besseres weiß, wie gesagt, da kenne ich mich nur ganz minimal aus. Also kann auch sein, dass das jetzt gerade ein bisschen falsch war.
Aber Land-zu-Land PvP gibt's trotzdem oder finden Kämpfe echt nur im Weltraum statt oder wie?
Nein, Land-zu-Land PvP gibt's auch. Es gibt so PvP-Zonen, wo man eben auf Spieler treffen kann und sich auf Planeten abmurksen kann. Dann gibt es aber halt auch noch so wirkliche PvP-Matches. Da hast du dann so Geschichten wie Basis einnehmen oder du bist in einer Arena und wer als Letzter steht, von welchem Team hat gewonnen, solche Sachen.
Es schreit nach einer Arena. Ah, ja, das klingt gut.
Ja.
PvP hat mich aber auch bei solchen Spielen nie, also grundsätzlich nicht, ne? Ich bin grundsätzlich nicht so kompetitiv drauf, aber gerade in solchen Spielen hat mich das auch nie interessiert eigentlich.
Ich muss tatsächlich ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee,
ich wollte
entschuldige. Alles gut.
Ich muss sagen, Land-PvP fand ich eigentlich immer recht cool. Ist mittlerweile halt leider gar nicht mehr so cool, weil du kämpfst dann halt ganz, ganz oft nur noch gegen Leute, die so overpowered sind, dass du mit einem Hit einfach stirbst. Oder, du findest halt keine Matches mehr, weil es so wenige Spieler gibt. Also damals, wie es noch wirklich viel gespielt wurde, wo ich so meine ersten 2 Jahre wirklich durchgesuchtet habe, da hat PvP schon übelst Laune gemacht. Also ich vermisse das. Das ist so wirklich was mir ein bisschen wehtut bei dem Spiel.
So laserschwertartig, der eine sagt was, der andere sagt was. Sebastian, du.
Ich wollte nur sagen, du spielst das jetzt ja seit 8 Jahren. Gibt's irgendwas, das du noch nicht gesehen hast in dem Spiel? Hat das noch so, also gibt's noch was für dich zu entdecken oder bist du eigentlich schon 3-mal zu 100% mit allem durch?
Es ist jetzt eine total peinliche Frage. Klammer mal bitte ganz kurz auf, dass ich das Spiel halt wirklich seit 8 Jahren schon spiele. Ich habe tatsächlich, mir fehlen noch 5 Stories. Ich bin gerade dran, die 4. zu spielen, die Imperiale Agenten-Story. Und dann fehlen mir halt immer noch 4, die ich nie fertig gespielt habe. Weil, und jetzt kommt das große Aber, ich habe gefühlt die ersten 2 Jahre nur damit verbracht, Geld mir anzureichern irgendwie, also Credits durch irgendwelche Missionen und mit den Credits dann Pflanzen für mein Apartment zu kaufen. Und ich schwöre, das ist kein Witz.
Animal Crossing im Star Wars Universum. Sehr cool, ja.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also überhaupt kein überhaupt keine Fragezeichen über meinem Kopf. Verstehe ich voll.
Okay, aber von den 2, also du hast 5 Handlungen, die du noch nicht gespielt hast. Eine ist die imperiale Agentin, die andere wird wahrscheinlich die Jedi-Botschafterin sein und dann sind noch 3 übrig.
Doch, die habe ich tatsächlich fertig gespielt.
Die hast du doch fertig gespielt. Ja, ja. Gut, dann hast du auf jeden Fall ein Rätsel. Nee, genau. Vielen Dank für deine Einblicke jetzt in dieses MMO. Ich habe gleich damit wieder eine Interview-Idee. Aber das lasse ich dich später wissen. Machen wir weiter. Serientechnisch, bring uns auf den aktuellen Stand. Was muss man gesehen haben? Und Obi-Wan auf keinen Fall, was ich zumindest weiß. Aber was muss man gesehen haben?
Boah, das ist halt jetzt die Frage, was du suchst in Star Wars. Wenn du crazy Lichtschwert-Action suchst, wenn wenn du, ja, ich versuch's gerade jetzt was nett auszuführen, wenn du bekannte Charaktere sehen möchtest, dann wäre Obi-Wan natürlich schon was für dich. Aber wenn du eine schlechte Story sehen willst, wenn du billig gearbeitete Sets sehen willst, dann solltest du dir auch Obi-Wan anschauen. Also das ist...
Von beiden Seiten, okay, alles klar.
Es ist halt so die Geschichte. Also ich kann empfehlen, wirklich von ganzem Herzen, die Serie Andor. Wenn man Dramaserien mag, wenn man das die dunkle Ära des Imperiums mag und wenn man jetzt nicht unbedingt in jeder Folge Geballer des Todes und Explosionen sehen muss, dann ist die Serie auf jeden Fall etwas für die Person und einfach für den Zuschauer, weil sie unfassbar storyinhaltig ist, unfassbar schöne Szenenbilder hat, die Aufnahmen teilweise. Ich habe mir in London die Standorte angeschaut. Es sieht so genial aus und auch der emotionale Mehrwert, den man hat bei der Story, es ist so toll. Also wirklich vergleichbar mit Rogue One wirklich. Deswegen, wenn man das cool findet, dann das. Natürlich, wie gesagt, wenn man diese Lichtschwert-Action mag, dann findet man die Serie kacke, weil wir keine Lichtschwerter haben, weil wir keine Machtnutzer haben, weil es halt wirklich sehr politisch ist, weil es wirklich sehr tragisch ist teilweise und weil es halt wirklich auch manchmal eben nicht viel passiert.
Ja, ich kann mich da voll anschließen, wenn es um Endor geht. Ich finde die auch sehr großartig, die Serie. Ich muss zugeben, dass ich die erste Folge zweimal gucken musste. Also ich musste zweimal starten, weil beim ersten Mal gucken hat es mich irgendwie nicht abgeholt, weil sie halt doch auch eine Serie ist, die sich Zeit lässt, ne, die Charaktere gut einführt, aber dadurch passiert halt auch länger nichts. Und da empfand ich sie beim ersten Mal gucken, die erste Folge, ein bisschen als langatmig. Die hat diesen sehr coolen Höhepunkt, wo unsere Hauptfigur im Grunde gleich mal irgendwie so einen imperialen, niedrigrangigen Agenten einfach so hinrichtet, was ich ziemlich krass fand. Aber ansonsten fand ich die langatmig. Dann habe ich es aber irgendwie nach ein paar Wochen, wo ich auch mehr Zeit hatte, ne, wo ich mich mehr darauf konzentrieren konnte tatsächlich, nochmal hingesetzt. Und dann fand ich plötzlich die gleiche Folge richtig gut und habe dann die ganze Serie durchgeguckt und war sehr begeistert davon. Die kann ich auch dringend empfehlen. Wirklich großartig.
Ja, also ich fühle das voll, was du sagst. Weil bei mir war es tatsächlich so, dass ich die Serie bis zu einem Gespräch tatsächlich, das ich dann hatte, nachdem die Serie rauskommt, auch nicht so gut fand. Nur dann habe ich mit einer Person drüber geredet, die mir halt all die Sachen so ein bisschen vor Augen gehalten hat. Dann habe ich es mir nochmal angeschaut, die Serie, und dann dachte ich mir, eigentlich hat die Person recht. So, eigentlich ist die Serie mega krass. Und seitdem finde ich sie richtig cool. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht mit der Serie. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die die Serie so ein bisschen hat. Weil ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich so dramatische Geschichten gerne anschaut eigentlich. Ich gucke eher so was Lustiges, was Humorvolles. Ich bin so voll der Komödienmensch eigentlich. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich am Anfang eher schwer getan damit. Aber sobald ich es nochmal gerewatcht habe, war ich so, okay, das ist cool. Das ist richtig cool.
Da bin ich ja froh, dass ich zuvor mit euch gesprochen habe, bevor ich sie gesehen habe, weil dann habe ich ja jetzt alles richtig gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass es immer noch keine Prequel-Serie gibt, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Sith-Serie, die jetzt im Juni kommen wird. Wie steht Mandalorian bei euch im Ranking, bei euch beiden?
Ich weiß nicht. Sebastian, möchtest du anfangen oder soll ich? Ich möchte jetzt niemanden beeinflussen, deswegen.
Ich habe eine Vorahnung, was passieren könnte.
Aber mach gerne. Also du kannst gerne anfangen. Ich habe eine gefestigte Meinung dazu.
Okay, alles klar, super. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich bei der ersten Staffel mir gedacht habe, mal gucken. So, also ich fand die erste Staffel nicht besonders gut, weil ich auch ein Problem habe mit der Serie, wo jede Story in sich, also jede Folge so ein kleines Erlebnis ist. Ich fand das irgendwie gar nicht so cool am Anfang. Dann kam die zweite Staffel und dann dachte ich mir, boah, also das ist ja mega geil. Luke Skywalker mit seiner Hallway-Scene am Ende, alle zermetzelt, richtig cool. Moff Gideon, der da aufgeht in seiner Rolle. Also es war richtig, richtig cool. Und dann kam die dritte Staffel und dann dachte ich mir, ja, die Serie ist nicht gut. Also actually, die dritte Staffel hat mich rausgeworfen. Ich hatte zwar vieles Positives verbunden auch, vor allem mit der vorletzten Folge, wo dann auch Captain Pelion das erste Mal angesprochen wurde, der dann wiederum Thrawn angesprochen hat, wo ich dann so war, ja, ja, ja. Und dann kam dieses total enttäuschende Finale und das Bilderbuchende, wo Grogu und Mando einfach vor einem Häuschen sitzen, wo ich mir gedacht habe, das passt ja mal so absolut nicht. Deswegen, ja, bei mir ist die Serie sehr tief runtergefallen, tatsächlich mit der dritten Staffel.
Also streng genommen ein Sandwich mit einer labbrigen Brotscheibe, einer guten Käsescheibe und dann wieder einer labbrigen Brotscheibe. Okay, verstehe. Mhm.
Ja.
Spricht das auch deinem Eindruck, Sebastian, das Sandwich-Bild?
Also ich kann, ich finde die dritte Staffel auch am schwächsten persönlich, aber mich hat die Serie durch die Bank total abgeholt, schon von der ersten Staffel an. Ich fand das so schön. Also ich mag ja zum Beispiel auch Lone Wolf and Cub, was eine deutliche Inspiration für die Serie war und so weiter. Das ist so ein bisschen teilweise zumindest vom asiatischen Kino beeinflusst, da war auch sehr viel Western, also wirklich Western mit drin. Und das fand ich eine total schöne Mischung. Es gibt halt wirklich Folgen, in denen werden drei Wörter gesprochen und fertig. Und sehr viel mit Szenerie wird gearbeitet, sehr viel auch mit coolen Action-Szenen, die aber nicht so over the top sind. Ne? Unser Hauptcharakter ist kein super unverwundbarer Actionheld. Der kriegt ordentlich was ab und das sieht man auch. Die Choreografien sind verhältnismäßig realistisch, würde ich sagen, für so eine Action-Serie. Und ich mochte das sehr gerne. Mich hat das voll abgeholt. Ich liebe die Folge komplett, wo die auf so einem kleinen Planeten sind, wo irgendwie nur so ein kleines Dorf irgendwo steht und so eine örtliche Banditengruppe hat einen AT-ST in ihren Besitz.
Ja, die habe ich schon gesehen. Die fand ich gut.
Die ist großartig. Ja, die ist super. Toll. Ne? Und wie schön da auch dargestellt wird, wie dieser AT-ST, wenn man nicht gerade eine riesen Rebellenarmee mit Jedi-Unterstützung ist, halt einfach echt eine absolut unbesiegbare Superwaffe ist. Und wie der inszeniert wird, wie er so durch den Wald stapft. Ganz viel Nostalgie ist da natürlich dabei. Die Serie bedient Nostalgie ohne Ende, also sowohl Prequel als auch Originaltrilogie. Nee, mich hat die voll abgeholt. Ich mag die sehr gerne. Ich würde sogar sagen, ich mag insgesamt Mandalorian tatsächlich noch lieber als Andor, aber das sind für mich schon auch die beiden ganz groß strahlenden Serien im Star Wars Universum.
Okay, ja, sehr interessant. Da sieht man mal, wie die Meinungen auseinandergehen. Aber fühle ich, also ich gehe grundsätzlich voll mit dem, was du sagst. Es ist halt nur nicht mein Genre. So, wenn ich sage, diese Western-Geschichten und diese abgeschlossenen Sachen und dieses langsame, fand ich bei Endor nicht schlecht, weil Endor diese Grunddüsterheit hatte und ich finde düstere Sachen spitze. Ich liebe so Cyberpunk-Settings, so düstere Geschichten, wo du dann einfach dir denkst, oh mein Gott, was passiert jetzt? Es hat so eine Grundspannung gehabt. Und das hat mir halt bei Mandalorian ein bisschen gefehlt, dieses Düstere. Und dann ist nicht so viel hat man nicht so viel Fortschritt in den einzelnen Episoden gehabt. Und das war dann für mich gesehen in manchen Folgen einfach etwas langatmig. Mal wieder.
Ah, ich mag Western, ich mag aber auch Düsternis. Aber ich bekomme auf jeden Fall sehr gute Empfehlungen hiermit. Das finde ich gut. Ich betrachte mich jetzt serientechnisch ein bisschen als euer Padawan. Einer von euch beiden ist der andere Jedi oder ihr seid beide irgendwie. Aber entscheidet das unter euch, ja.
Meinst du, dass du die Padawan-Prüfung überhaupt schon bestanden hast?
Ja, ich bin gerade mittendrin. Aber ich gehe stark davon aus, die macht es mit mir.
Ja, also die beiden Serien, die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Da muss man, also ich würde sagen, Mandalorian noch mehr als Andor setzen sehr viel auf Nostalgie, aber ich glaube schon auch, dass man die beide gucken kann, ohne dass man großartig im Star Wars-Universum drinsteckt.
Ja, gebe ich dir auch recht. Also ich finde, dass man auch beide Serien sehr gut gucken kann, wenn man wirklich nur die Filme gesehen hat. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, das macht sie auch sehr sympathisch, weil ich habe wirklich ein Problem damit, wenn vorausgesetzt wird, dass man etwas anderes gucken muss, um überhaupt das Neue zu verstehen. Das finde ich eine sehr, sehr doofe Idee. Und das hat man ja tatsächlich mit Mando Staffel 3, glaube ich, gehabt, weil der Zuschauer weiß nicht, warum Mando wieder Grogu hat, wenn er nicht The Book of Boba Fett gesehen hat, wo Mando diese eine Folge hat. Und das finde ich halt total doof. Also das Konzept, dass man sagt, okay, du musst die Serie gucken, wo das in einer Folge vorkommt, um überhaupt zu verstehen, warum das in der Staffel 3 dann so ist.
Das ist mega weird, finde ich auch. Die haben quasi im Grunde eigentlich, wenn wir ehrlich sind, zwei Folgen aus der Serie The Mandalorian plötzlich in die Boba Fett-Serie gepackt. Da, glaube ich, spielt ja in einer Folge Boba Fett nicht mal eine Rolle oder so.
Das war ja zu dem Zeitpunkt, wie die Serie rauskommt, halt dieser Joke, dass Boba Fett in seiner Serie halt weniger Screentime hatte als die anderen Charaktere. Also teilweise ist es wirklich sehr so, cool, dass Boba Fett in seiner eigenen Serie halt so wenig dran kam.
Ja, also zumindest die Mandalorian-Folgen aus der Boba Fett-Serie sollte man sich auch angucken, aber meiner Meinung nach kann man sich alle anderen Folgen echt sparen. Wie fandest du die? Jetzt habe ich schon so negativ geframed. Ich hoffe, du findest die jetzt nicht super gut, sonst nehme ich es zurück, teilweise.
Nee, alles gut. Ich finde die auch nicht besonders gut. Ich finde, sie hat gute Ansätze. Also ich finde die Geschichte, er wurde von den Taskenräubern aufgenommen und man sieht, dass die Taskenräuber in sich eine Gesellschaft sind, die auch gutherzig sein kann. Also dass man ein gutes Bild mal von denen vermittelt bekommt. Das finde ich total strong und total gut. Nur es hat das sich stimmt, dann in eine Richtung entwickelt, wo ich einfach sage, nee, auf einmal wird Tatooine der Hotspot von irgendwelchen Kriminellen, von dem Pike-Syndikat, dann kommt Boba mit seiner, weiß ich nicht, mit den Power Rangers gefühlt, mit seiner Truppe da, die da dagegen gehen, und dann kommt Cad Bane, wo man sich denkt, hä? Also, es hat sich in eine ganz, ganz doofe Richtung entwickelt, und ich denke, man hätte einfach mehr machen können, und ich finde es schade, tatsächlich, dass so ein Charakter wie Boba Fett so abgespeist wird.
Ja, total, finde ich auch. Aber der Höhepunkt, dem Negativen, war für mich in der Serie wirklich diese Cyberpunk-Moped-Gang, die plötzlich auf Tatooine unterwegs ist. Es gibt im Star-Wars-Universum sicherlich einen Platz für eine Cyberpunk-Moped-Gang, aber nicht auf Tatooine. Meine Güte, es ist das Fehl am Platz.
Nash Hadar wäre zum Beispiel am Planet. Nash Hadar kennt man, soweit ich weiß. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob... Nee, das war Coruscant tatsächlich ganz unten. Ich habe gerade überlegt wegen einer Szene. Nash Hadar ist so ein Planet voller Abschaum. Da hast du wirklich, also quasi Cyberpunk abgezogen. Diese LED-Sachen überall. Dann hast du die Hutten, die das regieren, dieses Land. Du hast überall Drogenabhängige und solche Leute. Also das ist wirklich ein Hotspot für Kriminalität und Abschaum. Und auf so einem Planeten hätten die super reingepasst. Aber Tatooine, gebe ich dir recht, ist ein bisschen fehl am Platz.
Warum wurde dieser Planet noch nie Thema von irgendwas?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich weiß es nicht. Der Planet ist so cool. Aber ja, irgendwie wurde der noch nicht erwähnt. Es gab immer so Planeten, die dem ähnlich waren, wie der eine Planet in Kenobi. Ich glaube, Sebastian, du hast die Serie geguckt, oder?
Ich habe sie auch geguckt und ich weiß, von welchem Planeten du redest. Ich weiß nicht, wie er heißt.
Ich weiß gerade leider auch nicht, wie er heißt, aber der hat auch so ein Setting in der Art. Aber das war dann, ich dachte im Trailer, dass es Nash Hadar ist, war es dann aber nicht. Es war ein anderer tatsächlich.
Hast du die Ahsoka-Serie auch geguckt?
Ja, natürlich, die habe ich auch gesehen. Die, war in Ordnung, hätte ich jetzt mal gesagt. Sie war jetzt für mich nicht der Extrembringer, aus mehreren Gründen, aber sie war jetzt für mich auch nicht eine Vollkatastrophe, auch aus mehreren Gründen.
Kannst du damit leben, Sebastian?
Ja, geht mir genauso. Ich habe aber auch diese ganzen Clone War Sachen nie geguckt, ne? Da fehlen mir ganz viel Bezugspunkte. Das war für mich so eine Serie, die hat halt so vor sich hin geplätschert und ich war okay unterhalten. Ja.
Okay. Ja, also Clone Wars habe ich schon alles geguckt und auch Rebels. Also ich habe die Bezugspunkte schon gehabt. Das war vielleicht ein Problem, weil ich bin mir sicher, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Kritikpunkt, den du vielleicht nicht hast. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Anfang der Serie war Ahsoka recht grumpy, wie so eine alte Lady, die verbittert über ihr Leben ist. Und das war Ahsoka halt nie. In der Clone Wars und in allem, wie wir sie kennengelernt haben, war sie nie so extrem verbittert und hätte so auf eine Situation reagiert. Und das ist so der erste Punkt, warum ich mir das voll schwer tue mit den ersten, glaube ich, 4 Folgen. Ab dann changed es sich ein bisschen, weil dann überlegt sie und reflektiert über ihr eigenes Verhalten, auch in der Serie. Da wird sie dann netter und aufgeschlossener und so, wie wir sie kennen. Aber das ist schon der ein Punkt, warum ich mir die ersten 4 Folgen so ungern anschaue, weil ich mir einfach denke, so, das ist nicht der Charakter, den ich kenne.
Okay. Aber ist das nicht, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das chronologisch einzuordnen ist, das Ganze und ihr Wandel da, aber ist das nicht so ein bisschen auch einfach mit der Geschichte von Anakin und dem Sieg des Imperiums und so weiter zu begründen?
Ja, natürlich, da gebe ich dir grundsätzlich recht, nur wenn du, ich weiß nicht, ob du Star Wars Rebels gesehen hast, da spielt sie auch.
Nee, eben nicht.
da spielt sie auch eine Rolle und selbst da kämpft sie aktiv in der Allianz, in der Rebellion mit, kriegt Sachen mit, erfährt, dass Anakin doch noch lebt und Darth Vader ist. Und selbst danach ist sie noch positiver gefühlt als in der Serie. Also okay. Irgendwas muss da dazwischen noch passiert sein und das wissen wir halt aktuell noch nicht. Und da bin ich wirklich gespannt, was da kommt.
Okay. Eine seltsam spezifische Frage fällt mir gerade noch ein an euch beide, aber was ist euer Lieblingsgefährt im Star Wars Universum? Weil ich finde die Maschinen, die Raumschiffe, die Belagerungswaffen und so weiter, die zum Einsatz kommen, die sind schon alle sehr cool durch alle Teile hindurch und ich finde kaum das stimmt nicht ganz, aber wenige Franchise haben so viel Wiedererkennungswert in ihrem Fahrzeugdesign auch einfach. Was sind da eure Favoriten?
Willst du zuerst, Niki, oder ich?
Aber mir ist das egal. Hau einfach raus.
Das ist so super schwierig, weil entweder ist es bei mir der Sandspeeder oder der Wüstenspeeder auf Tatooine oder der Speeder, den Anakin in Coruscant sich holt, damit die die Kopfgeldjägerin verfolgen. Ich finde beide sehr cool. Ich hatte beide auch als Lego-Versionen da gehabt. Ich finde beide cool. Also dann habe ich jeweils für jedes Wetter und für jeden Planeten habe ich was Cooles.
Sehr cool gelöst auf jeden Fall. Ich habe da eine ganz, ganz ein weirdes Schiff und ich kann auch gar nichts sagen. Ich glaube, das Design fasziniert mich einfach so. Und auch ein bisschen, wenn dieses Teil auftritt, es ist klein und mickrig, aber trotzdem, wenn dieses Teil ins Bild kommt, weißt du, oh shit, jetzt kommt irgendjemand wichtiger. Das ist tatsächlich bei mir die Lambda T4A-Fähren. Das sind diese dreiecksförmigen Fähren, also diese wegstehenden nach unten und eines gerade nach oben haben, wo Vader und der Imperator zum Beispiel auf den Todesstern gebracht werden.
Das ist so cool, das hatte ich auch als Lego, ja.
Die sich so ausklappen, ne? Diese Lambda oder wie die heißen. Ja,
Lambda, genau. Und ich weiß nicht, die vermitteln halt immer, dass da irgendeine coole Person kommt. Klar sind auch Personenschiffe, also die sind wirklich halt dafür gemacht, dass sie wichtige Leute hin und her transportieren. Aber ich finde das Design einfach so cool, deswegen. Und ich habe jetzt einfach nur kurz im Kopf, wie Vader auf Endor landet mit dieser Lambda-Fähre auf dem Stützpunkt auf Endor der Allianz, des Imperiums, wo sich dann Luke auch seinem Vater stellt. Das ist so eine epische Szene und wie dann dieses Schiff da landet, oder wie man das dann halt so sieht, das ist so geil. Das ist so, da kriege ich wieder Gänsehaut.
Ich war gerade auch wieder da.
Sehr cool.
Sebastian, top das mal.
Sehr coole und verständliche Antwort, kann ich sehr nachvollziehen. Ja, mein Lieblingsgefährt ist ein bisschen langweilig, muss ich zugeben, aber es ist halt einfach mal so, die AT-ATs finde ich schon sehr, sehr cool. Diese riesigen vierbeinigen Walker, die Schlacht um Hoth ist meine absolute Lieblingsschlacht. In wie vielen Variationen ich die in verschiedensten Videospielen von Shadows of the Empire bis zum neuesten Battlefront immer und immer wieder nachgespielt habe. Ich liebe alles dran. Und die AT-ATs sind natürlich der Höhepunkt, die man dann mit den Snowspeedern einwickeln muss. Und auch die anderen Variationen, die man so sieht im Star-Wars-Universum, wie zum Beispiel auch in Rogue One oder so, ne? Alle Schlachten, alle Belagerungen mit AT-ATs mit drin, finde ich großartig. Die sind schon sehr cool.
Kann ich aber auch nachvollziehen, auf jeden Fall. Weil du gerade Spiele angesprochen hast, dass man die da so umwickeln muss, dass sie umfallen. Ey, das ist umfallen, das ist mein Kindheitstrauma. Ich weiß auch, wie ich damals auf meinem DS, als weiß ich nicht, ich glaube siebenjähriges Kind, Lego Star Wars The Complete Saga gespielt habe. Und ich es einfach nicht gebacken gekriegt habe, die umzuschweißen. Und jedes Mal, wenn ich dann den Protonentorpedo geholt hatte von der Station, um die in die Luft zu sprengen, sind die wieder aufgestanden, weil ich zu langsam war. Das war furchtbar.
Stimmt, die Stelle war so komisch. Ja. Ach ja, Lego.
Ja, die Lego Star Wars Spiele sind ja auch ein Thema für sich, ne? Es ist schon faszinierend, wie gut die Lego Spiele tatsächlich schon immer funktioniert haben und bis heute funktionieren, auch wenn sie für mich so ein bisschen die Magie verloren haben. Aber ich bin, glaube ich, auch nicht mehr das Zielpublikum. Aber gerade die Star Wars Lego Spiele waren schon der absolute Hammer. Hat da jemand von euch die neueren oder beziehungsweise die neue, also Sammlung gespielt?
Ich weiß, was du meinst, ja. Und das wäre für mich Blasphemie. Man kann meiner Meinung nach nur die PS2-Versionen spielen.
Ich hab's gespielt. Ich orte mich hier für Blasphemie.
Ist vollkommen okay.
Ich okay. auch.
aber ich gehe auch ein bisschen mit. dass ich sage, es hat so ein bisschen die Magie verloren. Wo ich auch der Meinung bin, liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass ich einfach zu alt bin. Damals hat mich das so extrem fasziniert, fand ich das richtig, richtig cool. Und ich glaube, wenn ich das jetzt als 6-Jähriger spielen würde auf meiner Switch, wenn ich jetzt in dieser Generation halt als Kind aufwachsen würde, würde ich es auch cool finden. Also ich glaube, ich finde es halt jetzt actually einfach nicht so cool, weil es nicht das ist. Weil halt einfach so viel Nostalgie mitschwingt, du erwartest so viel, weil du weißt, okay, das war deine Kindheit und dann kommt halt etwas, was den Erwartungen nicht gerecht wird, weil deine Erwartungen halt einfach so hoch sind, dass nichts dem gerecht werden kann.
Mhm. Ja, fühl genau. Fühl ich. Glaube ich auch.
Ja. Apropos Kindheit, dieses Jahr wird Star Wars Episode 1 25 Jahre alt und ich werde es mir am 4. Mai nochmal im Kino ansehen und freue mich da riesig drauf.
Ey, das ist richtig cool. Ich bin sowas von neidisch. Österreich geht da natürlich mal wieder überhaupt nicht mit. Also ich glaube.
Hast du nachgeguckt, gegoogelt, ob es nicht irgendwelche Kinos bei euch in der Nähe gibt, die das machen? Weil ich war tatsächlich erstaunt, dass es in Berlin eins gibt, die das machen, ja.
Okay, muss ich tatsächlich noch mal schauen. Aber ich bin am 4. Mai tatsächlich eh gar nicht da. Ich bin auf ein Event eingeladen, auf ein Star Wars Event.
Das geht auch.
Hier noch mal vielleicht ganz kurz, wenn ihr Lego cool findet, könnt auch seid auch weiß nicht, wo ihr, aus welcher Region ihr kommt, ob sich das für euch irgendwie anbietet. Aber JB Spielwaren in Oberhausen machen ein voll cooles Star Wars Event am 4. Mai und wollen sogar einen Weltrekord brechen mit den, glaube ich, meisten Lego, mit der größten Lego Stormtrooper Armee, glaube ich, soweit ich weiß. Und da bin ich dabei. Also wenn ihr da Fans seid, könnt ihr auch sehr gerne vorbeikommen.
Oberhausen und dann nach Berlin, das ist ordentlich Fahrt. Ich glaube, da müsste mich Han Solo mitnehmen. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Star Wars Episode 1 das mal im Kino zu sehen. Tatsächlich habe ich ihn damals nämlich nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn nur damals im Fernsehen gesehen, als er dann rauskam. Aber diese Kinoerfahrung muss ich nachholen. Und es ist meiner Meinung nach, damit ich noch ein bisschen das Prequel hier mit reinbringe. Es ist ein guter Film. Ich finde 3 auch gut. Ich finde 2 furchtbar. Aber das sind beides sehr, sehr gute Teile. Aber 1 hat bei mir immer noch einen Stein im Brett.
Ich habe tatsächlich den ersten im Kino gesehen. Zwar nicht, wie er das erste Mal rauskam, aber der kam ja dann nochmal raus. Ich glaube 2012 oder 2014. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber irgendwann wurde der dann überarbeitet und kam nochmal ins Kino und da habe ich ihn dann gesehen. Also für mich ist es nicht ganz so schlimm, aber ich freue mich, dass du dieses Erlebnis machen kannst am 4. Mai.
Ja, ich hab den wirklich original im Kino gesehen. Und ich glaube, ich gehörte jetzt nicht zu den super Riesen-Hatern, die das alles ganz furchtbar und schrecklich finden. Ich hatte vor ein paar Jahren tatsächlich so eine Phase, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass das mit den Sequels war. Als die ins Kino kamen und die Leute haben angefangen, drüber zu schimpfen, dann bin ich in so eine Position gerutscht von wegen, ey, ja, okay, Sequels nicht gut, aber habt ihr mal die Prequels gesehen? Worüber beschwert ihr euch? So ungefähr war ich dann unterwegs. Aber mittlerweile bin ich da auch wieder raus und habe das überwunden. Also, ich meine, wir scherzen hier auch öfter ein bisschen rum, wegen, weil Michael die Prequels lieber mag und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ich habe natürlich zu der Originaltrilogie eine ganz starke nostalgische Beziehung, mit denen bin ich aufgewachsen. Und die Prequels finde ich auch heute jetzt nicht super, aber ich würde auch sagen, dass der zweite wirklich das Hauptproblem ist in der Trilogie. Aber ehrlich gesagt nehme ich auch die Prequels jetzt mit. Auch wenn es echt gut gewesen wäre, wenn die vielleicht wenigstens einen einheitlichen Fahrplan gehabt hätten, bevor die anfangen, da irgendwie 3 unterschiedliche Drehbücher zu schreiben, die nichts miteinander zu tun haben. Aber okay, ja.
Wir hatten so viele Planeten zu sehen bekommen und wir hatten Darth Maul gehabt und Duel of the Fates und großartig. Nee, großartig.
Ja, also ich finde die Sequels auch super. Ich finde, ich verstehe, wie gesagt, wenn man sich die Originaltrilogie anschaut, als jemand, der auch die Originaltrilogie ein bisschen besser findet, diese teilweise Aufnahmen vom Weltall, diese stillen Aufnahmen, wo halt nichts passiert, wo einfach nur R2-D2 auf Tatooine entlangfährt und dann geht die Kamera so hoch und die Kamerafahrt geht damit und das ist einfach mal ruhiges und man sieht die Galaxie. Das ist halt das, was mir am meisten in den Prequels ein bisschen gefehlt hat, dass da halt wirklich sehr, sehr viel Action immer ist. Über die manchmal sehr schlechten Dialoge müssen wir jetzt nicht reden. Also,
ich mag keinen Sand, ja. Mhm.
Aber ansonsten finde ich es eine total coole Vorgeschichte. Und gut, ich bin halt damit aufgewachsen. So, das springt hier vielleicht nochmal rein. Ich habe die Legends-Bücher und die Vorgeschichten, die es dann gab, also die es vor den Prequels gab, erst gelesen, bis die Prequels schon draußen waren und wie ich die auch schon gesehen hatte. Sprich, ich habe jetzt nicht dieses Dilemma wie bei den Sequels, dass ich sage, ja, aber wir hatten so geile Stories in Legends und nichts davon wurde übernommen. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute das dann halt doof fanden, wenn es davor andere Stories gab, die sie vielleicht besser fanden. Das einzige wirkliche Problem, was ich habe, das ist, dass man so extrem teilweise mit dem Hate auf Schauspieler gegangen ist. Das ist so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann und die ich unfassbar schlimm finde, weil wenn man teilweise mitbekommt in Interviews, wie viel davon jetzt gespielt ist oder nicht, das weiß man ja nie. Aber wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass das echte Emotionen ist, wie oft ist Hayden Christensen immer noch mitgenimmt, dass er damals so gehatet wird und wie froh er ist, dass er jetzt halt diese Akzeptanz hat, da denkt man sich, man weiß gar nicht als Fan, was man für einen psychischen Schaden anrichten kann. Man muss sich nur Jack Lloyd anschauen, der nach Star Wars Episode 1 ja komplett abgesackt ist. Der kam dann in die Psychiatrie, soweit ich weiß. Dem ging's ganz lange gar nicht gut, weil die Leute so auf ihn eingehackt haben, wo ich mir denke, ja, hast das Drehbuch, hast die Story, aber die Schauspieler können da nichts für und das finde ich so, so schlimm.
Wahre Worte.
Absolut wichtig, ja. Ich fand das auch sehr problematisch, aber zum Glück war es da nicht ganz so schlimm oder ist nicht so eskaliert, dass auch gerade wieder die Kinderdarsteller beziehungsweise auch die Darstellerin von Lea vor allem in der Obi-Wan-Serie so angefeindet wurden. Fand ich auch sehr gut, dass da auch Mark Hamill, also der Original Luke Skywalker-Schauspieler, sofort auf Twitter interveniert hat und die sofort auch schon präventiv in Schutz genommen hat und gesagt hat, also mein Kinderschauspieler hier von Luke Skywalker ist definitiv der beste Luke Skywalker ever und ich will nichts anderes hören. Fand ich sehr sympathisch auf jeden Fall.
Ja, fand ich auch. Und da finde ich es halt so engstirnig ein bisschen, dass man da wieder auf ein kleines Kind losgegangen ist. Es war schon schlimm, dass das bei Episode 1 so war. Und es war schlimm, was mit Jack Lloyd dann passiert ist. Und da macht man dasselbe bei einem genau gleich altem Kind, die einfach Leia charakterisiert in einer Serie, von der sie wahrscheinlich, die ist 10 Jahre alt, die wird Star Wars nie gesehen haben, die wird da keinen emotionalen Bezug dazu haben. Die macht quasi einfach ihren Job, die hat Glück gehabt, freut sich, weil sie damit vielleicht ihre Möglichkeit als Schauspielerin einfach eröffnet haben, sich damit. Und die Leute machen das einfach nieder und vergessen, dass da ein Mensch dahinter steckt. Und das finde ich so schlimm.
Ja, total.
In Star Wars steckt sehr viel Fanliebe und manchmal viel zu viel davon, ne?
Es gibt ja dieses schöne Meme auch, ne? Wo, also wegen sehr viel Fanliebe, es gibt ja dieses Meme, wo sich irgendwie zwei prügeln und einer sitzt daneben und trinkt Tee und dann wird das immer so beschriftet, mit welche Fronten prügeln sich und wer guckt zu. Und im Star Wars Fandom wird das einfach immer alles mit Star Wars Fan beschriftet und es passt perfekt.
Ja. Es ist, da gibt es auch ein Meme, was mir gerade einfällt. Ich weiß nicht das Bild dazu, auf jeden Fall die Überschrift ist einfach so geil. Das heißt irgendwie, es gibt keinen größeren Hater für Star Wars als Star Wars Fans. Und das ist einfach so genau. True.
Ja. Ach ja. Ich habe eine wichtige Frage noch an euch. Die Sequels.
Ich habe auch noch eine. Will ich schon einlocken?
Okay. Also, wir locken jetzt alle wichtige Fragen ein. Und Niki hat auch vielleicht noch eine sehr, sehr wichtige Frage. Aber zumindest meine erste wichtige Frage von den Sequels. Welcher Teil ist der beste und stimmt ihr mir daran zu, dass es 8 ist?
Was?
Anscheinend nicht.
Ich muss mal kurz nochmal, ich brauche kurz einen Moment, damit ich nochmal sortiere, was wo vorkommt. Ich habe die jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen.
Dim. Also, Niki, was war das denn für ein was?
Das war ein ganz unbegreifliches Was, dass du den absolut schrecklichsten Film als den besten titulierst.
9 war super schrecklich.
9 war noch der beste, finde ich. Also 8 fand ich ja ganz, ganz furchtbar. Wie dann Hux auf einmal zum Verräter geworden ist. Sie haben ihn so schön aufgebaut in 7 und dann machen sie seinen Charakter einfach kaputt. Dann geht's eine Stunde lang. Im ganzen Film geht es nur darum, dass das Rebellenschiff von einem Erster Ordnungsschiff gejagt wird. Dann sind Rose und Finn in einem Casino eine Dreiviertelstunde, wo einfach nichts passiert. Es ist so langweilig. Es ist so lang.
Das ist so der Arthouse-Film unter den Dings und ich finde es so cool, wie viele Erwartungen damit gebrochen werden. Und 9 ging dann wieder super krass in diese alte Richtung zurück. Also 9 war dann quasi die Kopie von 6, während 7 die Kopie von 4 war. Ich fand 8 war super eigenständig, immer was ganz anderes.
Ja, aber also, nichts Gutes.
Ich sag dann einfach, dass 7 mein liebster Teil ist, dann haben wir alle vertreten hier. Ich kann tatsächlich allen was abgewinnen und habe an allen Kritik. Also ich habe es ja schon gesagt, ich finde, man merkt ganz stark, dass die Filme basically nichts miteinander zu tun haben inhaltlich. Ja. Und dass quasi nach dem 7. Teil auch innerhalb des Produktionsteams und die Drehbuchautoren und so weiter niemand wusste, wie es jetzt weitergehen soll. Und das spürt man leider sehr stark. Und der 9. hat dann auch versucht, ganz viel zu überschreiben, was der 8. etabliert hat, was sehr problematisch für mich insgesamt ist. Also ich finde diese ganze Trilogie als solches funktioniert als Trilogie einfach nicht sehr gut. Aber ich muss auch den 8., was das angeht, ein bisschen in Schutz nehmen, weil was ich sehr schön finde am 8., auch wenn ich auch zustimme, dass diese ganze Casino-Planet-Sequenz echt irgendwie
keinen super Sinn random macht. Ist. Okay, da ja. Stimme ich euch zu. Klar.
Und diese Verfolgungsjagd dauert wirklich irgendwie ewig. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass er der 1., also der 7., so ein bisschen die Frage in dem Raum stellt, na, was ist jetzt mit dieser Rey? Gehört die jetzt zu der Skywalker-Familie? Oder warum ist die wichtig? Ne? Also welcher Familienname gibt dieser Person so eine Wichtigkeit im Star-Wars-Universum? Und dann kommt eben der 8. daher und sagt, hey, es ist einfach niemand, es ist irgendeine random Person. Und dieses Motiv von, es ist eigentlich scheißegal, ne, deine Herkunft, dein Name, es spielt alles keine Rolle, die Macht ist überall und man sieht dann auch am Schluss dieses Kind, das im Stall arbeitet und diesen Besen durch die Macht so ein bisschen in die Hand bewegt und die Botschaft ist ja einfach so, ne, wir alle sind Jedis, wir alle können was bewegen, wir können alle wichtig sein und das fand ich am 8. sehr schön und da finde ich es schade, dass der 9. das dann quasi wieder überschreibt und sagt, nee, okay, jetzt ist sie doch eine Palpatine, weil ihr wolltet ja nicht, dass sie niemand ist. Bitteschön. Ja.
Ich finde ja. Den Planeten mit dem roten Sand immer noch am geilsten in 8.
Oh, der ist auch sehr gut, ja.
Ja.
Den finde ich auch grundsätzlich cool. Also was Szenenfahrten und Planeten und Settings angeht, haben die Sequels auf jeden Fall etwas zu bieten. Vor allem, weil ich an den Sequels sehr schön finde, dass sie doch ein bisschen mehr die Originaltrilogie in dem Sinne mitnehmen, weil sie sich wirklich Zeit lassen. Wir haben eine ruhige Kameraführung, wir haben nicht in jeder Szene Action, wir haben schöne, weite Bilder von Szenarien und Planeten. Das finde ich tatsächlich wirklich sehr schön. In der ganzen Trilogie. Storytechnisch finde ich es halt einfach wirklich katastrophal. Also ich angefangen schon damit, dass uns ein Charakter vorgestellt wird, der ohne jemals mit irgendeinem Training in Berührung gekommen zu sein, einfach alles kann. Und das finde ich halt, das finde ich schon per se doof. Weil wenn man die Message vermitteln möchte, jeder kann ein Held sein, dann muss dieser Held aber auch Schwächen haben. Und ein Held wird man nicht, weil man das geboren ist. Ein Held ist man, weil man sich das hart erarbeitet, sein Können und sein Wissen. Rey wird hingestellt als eine Person oder eingeführt als eine Person, die alles kann, unantastbar ist. Und so eine Person ist für mich halt einfach nicht greifbar und stört halt auch dieses Bild, was du also erklärt hast, Sebastian, mit dem jeder kann alles sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Rey sein kann, weil ich kann nicht alles von Anhieb. Ich brauche Jahre, Monate, mir irgendetwas Neues beizubringen. Ich kann nicht auf einmal gefesselt im imperialen Zellentrakt, ohne es davor gemacht haben, einen Stormtrooper beeinflussen, weil die Machtbeeinflussung einfach das Schwierigste ist, was man jemals macht in der Macht. Also das ist halt das, wo sich die ganze Sache irgendwie ein bisschen spießt und wo man, wenn ich denke, dass man sich zusammensetzt an einen Tisch und sagt, okay, wir schreiben eine neue Trilogie, was können wir machen? Hätte man das halt easy alles in einem roten Faden erklären können und erzählen können, dann hätten wir nicht so ein Kuddelwuddel und dann hätten wir vielleicht auch Charaktere, die vielleicht ein bisschen greifbarer sind.
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir ist es letztens mit der Manipulation gelungen.
Ach so, dann bin ich wahrscheinlich einfach nur total schlecht.
Nein, Meisterin, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Also wie wahrscheinlich insgeheim alle, die irgendwann mal was von Star Wars gesehen haben, habe ich in meiner Kindheit und auch noch in der Jugend sehr oft versucht, ob ich Objekte mit der Macht manipulieren kann. Und ich muss sagen, ich bin leider nicht machtbegabt anscheinend.
Bei Schiebetüren und bei Fahrstühlen kriege ich es hin. Das ist ziemlich einfach.
Ja, das stimmt.
Vor allem auch dieser Moment, wenn man dann eine Schiebetür sieht und dann so die Hand move, das hat jeder doch gemacht. Jeder Star Wars-Fan ist doch bei einer Schiebetür vorbeigegangen, hat leicht die Hand gemoved, ist aufgegangen. Dann dachte man sich, ja, ich bin's, der King is back.
Was ja gut ist, weil sonst würden die Türen ja heutzutage überhaupt nicht funktionieren, wenn nicht Leute mit der Macht arbeiten würden.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Sebastian, du hattest noch eine Frage?
Ja, ich habe jetzt noch eine sehr schöne, eine positive Frage, damit wir noch auf einer positiven Note enden auf jeden Fall. Und zwar möchte ich von euch jetzt pro Trilogie, von jeder Trilogie, die schönste Schlacht, die Lieblingsschlacht quasi hören. Oder Action-Szene meinetwegen, ne? Kann auch ein Kampf sein, muss jetzt nicht eine große Schlacht sein, aber pro Trilogie die schönste, die tollste Action-Szene. Her damit.
Boah. Kann wir ich einen Joker ja benutzen?
Wir können es ja pro Trilogie durchgehen, dann kann jeder eins sagen. Fangen wir mit den Prequels an. Ich fange mal an, dann könnt ihr euch noch Gedanken machen. Mich ist in den Prequels definitiv der Kampf in Episode 1 gegen Darth Maul so ziemlich das Coolste überhaupt. Die ganze Inszenierung, auch diese Räumlichkeiten, diese Laserwände, die zugehen und dieser junge, aggressive, stürmische Obi-Wan und dieser alte, weise Qui-Gon, ne, das wird auch sehr schön dargestellt, finde ich, wie die auch mit dem Kampf umgehen und natürlich dieser übermächtige Darth Maul, der den beiden standhalten kann. Wie dann am Schluss Obi-Wan so ein bisschen komisch über den drüber springt, um ihn zu zerteilen, das ist mega weird. Aber abgesehen von dieser Todesszene finde ich das einen sehr schön choreografierten und einen sehr gut gespielten und sehr schön inszenierten Kampf. Also wirklich ganz toll. Das ist für mich so, glaube ich, das Highlight aus der Prequel-Trilogie. Zumindest der mir jetzt am präsentesten einfällt.
Ich glaube, deine Frage missverstanden zu haben, weil ich dachte, es geht um Schlachten, weil sonst würde ich nämlich die Naboo-Schlacht der Gungans gegen die Droiden nehmen. Aber wenn es um Kämpfe geht, hätte ich vermutlich auch Darth Maul genommen. Aber ich bin der Meinung, sie haben es geschafft, in Episode 3 einen genauso, wenn nicht vielleicht sogar noch besseren Kampf zu inszenieren, nämlich den Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan. Ist für mich bis heute der beste Lichtschwertkampf überhaupt.
I have the high ground. Das beste Meme stammt auch von dem.
Sowieso, ja.
You underestimate my power. da du den Kampf jetzt angesprochen hast, den wollte ich ja eigentlich ansprechen. Ist aber nicht schlimm, weil mir ist noch etwas anderes eingefallen. Das fällt jetzt vielleicht eher mehr in die Geschichte Action-Szene als wirklich Face-to-Face-Kampf. Ich fand es wahnsinnig und es meiner Meinung nach einer der beeindruckendsten Momente in der kompletten Prequel-Trilogie, wie Anakin mit der 501. den Jedi-Tempel hochmarschiert. Das hat so viel Aussagekraft, diese Szene. Und deswegen, ich glaube, das ist so mal ein Moment.
Mhm. Ja, der ist cool. Ja, das stimmt. Ich habe ihn gerade wieder gesehen, ja.
In der Originaltrilogie habe ich es ja schon erwähnt, für mich ist das definitiv die Schlacht um Hoth. Aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht genau sagen, warum, liebe ich die schon seit ich ein kleines Kind bin. Und egal ob Ewoks oder, ne, ganz egal, nix kann die Schlacht für mich auch nur ansatzweise erreichen. Vielleicht wegen den AT-ATs oder andersrum. Ich bin mir nicht sicher, wie das zusammenhängt, aber ich finde alles an der Schlacht großartig.
Das ist jetzt super schwierig. Ich kann dir natürlich eine Freude machen, indem ich auch Hoth nehme, aber bevor ich da eine Riesendiskussion aufmache, dass ich die Schlacht gar nicht so gut finde, weil es nur im Schnee stattfindet, aber mache ich natürlich nicht. Es gibt so wenig Schlachten in der Originaltrilogie, die so richtig cool sind. Kämpfe würde ich sagen, Luke gegen Darth Vader auf Bespin. Aber
Kämpfe zählen auch. Ich habe ja sogar das auf Action-Szenen ausgeweitet.
Ich nehme jetzt einfach die Endor-Schlacht mit den Ewoks. So, jetzt ist es die halt. Die ist so super daneben. Ich meine, die ist auch cool. Ist so super daneben. Teil 6 ist sowieso super daneben. Aber ja, die nehme ich die.
Okay, sehr cool. Ich muss gerade überlegen. Für mich ist es eigentlich tatsächlich Luke gegen Vader in Episode 6 aber.
Ah, auch toll, also, ja.
Ich finde Episode 5 auch gut. Ich habe jetzt nochmal überlegt, ob ich nicht den nehme. Aber ich glaube eher 6, weil er einfach mein absolutes Lieblings-Star-Wars-Zitat ist. Ich finde das so legendär, wie Vader am Boden liegt. Luke dreht sich um. er realisiert, dass jetzt der Punkt ist, wo er sich entscheiden muss, welchen Weg er geht. Er nimmt sich zusammen, er zeigt seine innere Stärke, dreht sich um, schmeißt sein Lichtschwert weg, obwohl er Palpatine, einfach Palpatine gegenüber tritt, schmeißt er sein Lichtschwert weg und sagt, I'm a Jedi, like my father. Ja, nein, er fängt an mit, you failed your highness, I'm a Jedi, like my father before me. Und das ist etwas, wo ich mir dachte, boah, okay, dieser Charakter Luke Skywalker ist so strong und das ist einfach das Beste aus dem ganzen Film auch für mich.
Gehe ich mit. Auch die ganze Kampfszene und wie Darth Vader dann quasi stirbt, das ist ja auch ein super emotionaler Höhepunkt der Trilogie, finde ich auch großartig. Wobei ich leider sagen muss, der Punkt, den Star Wars machen wollte, ist als Kind komplett over my head gewesen, habe ich überhaupt nicht gecheckt, weil ich habe in der Szene immer wieder gehofft und gefleht, dass er den Imperator jetzt einfach umbringen soll. Mensch, er hat doch jetzt die Möglichkeit. Naja, okay. Finde ich auch gut. Ja, und dann die Sequels. Da haben wir auch schon drüber geredet, fand ich schon, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, echt einfach optisch beeindruckend. Ne? Das sieht einfach mega gut aus, wie diese Linien durch den roten Sand gezogen werden. Also es ist die Schlacht auf dem, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie der Planet heißt, aber auf dem roten Sandplaneten. Gefällt mir einfach ästhetisch mega gut und die mag ich auch sehr, sehr gerne.
Ja, geh ich auf jeden Fall mit. Finde ich total schön, die Schlacht. Ist jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte. Ich hätte tatsächlich genommen, auch wegen dem Szenenbild, weniger wegen dem Storytechnischen. Ich fand es sehr, sehr cool in Episode 9 tatsächlich, wie Ben Solo dann, gewandt ja jetzt auf die helle Seite, gegen die Ritter von Ren antritt, bevor er Rey zu Hilfe kommt. Diese Schlacht, wo er sich quasi gegen seine eigenen Leute das erste Mal als Ben Solo stellt, finde ich sehr, sehr cool.
Lustig, dass obwohl ich 9 gar nicht so gut finde, aber ich muss sagen, 9 hat leider auch trotzdem die beste Szene. Das ist nämlich, wenn Ben und Rey in diesem Todessternwrack gegeneinander kämpfen. Ah, der Kampf ist dauert gar nicht so lange, aber der ist für mich am emotionalsten.
Der ist auch gut, das stimmt, ja.
Da hast du dein versöhnliches Ende, Sebastian.
Sehr schön. Jetzt haben wir alle noch mal was Positives über alle Trilogien gesagt. Und der Planet heißt übrigens Krayt, sehe ich gerade, der mit dem roten Sand.
Genau. Sehr schön.
Ja, cool.
Ja, sehr, sehr cool. Dann danke. Es hat voll viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, dass du da warst. Super cool. War
danke
schön
dir.
Mal über Star Wars einfach abzunörden. Ne, wir haben ja dadurch, dass wir halt, also wie soll ich sagen, wir haben nur ab und zu die Möglichkeit, weit über das Videospielthema hinauszugehen und in andere sehr nerdige Themen zu gehen. Und das war jetzt mal schön, dass man auch das Videospielthema mal verlassen kann und wirklich so ins komplette Star Wars-Universum einsteigt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Ja, wie gesagt, danke für die Einladung. Gerne wieder. Also wenn ihr mal wieder einen Star Wars-Nerd braucht, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt, hinter den Dünen von Tatooine in dem kleinen Haus. Dort wohne ich.
Kann man immer brauchen. Kommen wir gern drauf zurück. Na schönchen. Gut, dann würde ich sagen, Leute, schön, dass auch ihr da draußen mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Vaders Faust vorbei, einem ganz großartigen Star Wars YouTube-Kanal. Wir verlinken den natürlich in der Infobox bzw. in den Shownotes. Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, dann lasst uns sehr gerne einen Kommentar da und einen Like und ihr wisst schon, ne, das ganze YouTube-Zeugs halt für den Algorithmus und in der Podcast-App eures Vertrauens auf Spotify und so weiter freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Ihr könnt auch gerne auf unser Discord vorbeikommen, dort können wir über alles abnörden, inklusive natürlich Star Wars, aber nicht exklusiv. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf Steady vorbeischauen und das Projekt dort mit einer kleinen monatlichen Summe unterstützen. Dafür kriegt ihr super viel Bonus-Content und wir freuen uns ganz doll. Und das ist doch der wahre Schatz auf der Reise zum, weiß ich nicht. Okay, danke fürs Dabeisein. Tschüss.
Ciao, Leute. Möge der Kuchen mit euch sein. Ciao.
Möge die Macht mit euch sein.